Bibelkurs Teil 20. Die Missionsreisen des Paulus. Ich lese aus Apostelgeschichte 20, Vers 24. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Mit diesen Worten des Apostels Paulus steigen wir in die heutige Lektion unseres Bibelkurses ein. Wir durften das letzte Mal beobachten, wie das Evangelium der Gnade Gottes durch die Apostel von Jerusalem aus in die ganze Welt hinausgetragen wurde. Einer, der diesem Dienst sein ganzes Leben zur Verfügung gestellt hat, war Paulus. Ihm, dem Apostel der Heiden, das heißt also der Nichtjuden, und seinen Missionsreisen, ist nicht nur der zweite Teil der Apostelgeschichte, sondern auch diese 20. Lektion unseres Bibelkurses gewidmet. Erstens, die Lebenswende. Paulus stammt aus Tarsus, der Hauptstadt der römischen Provinz Zilizien, in der heutigen Südosttürkei gelegen. Er ist ein Jude aus dem Stamm Benjamin. Sein Name lautet Hebräisch Shaul, Griechisch Paulos und Lateinisch Paulus. In Jerusalem kommt er bei Gamaliel, dem namhaftesten Rabbi des ersten Jahrhunderts, in den Genuss seiner exzellenten theologischen Ausbildung. Der Bibel begegnen wir Paulus zum ersten Mal während der Steinigung von Stephanus, der er persönlich zugestimmt hat. Paulus wird zum Hauptgegner der ersten Christen. Vom hohen Priester erbittet er sich Briefe mit der Vollmacht, die Anhänger Jesu bis nach Damaskus festnehmen und gefangen nach Jerusalem führen zu dürfen. Später schreibt Paulus an die Galater, Galater Kapitel 1, Vers 13. Denn ihr habt von meinen früheren Verhalten in Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte. Doch dann, auf dem Weg nach Damaskus, erscheint ihm Jesus, der auferstandene Herr. Um es mit Paulus eigenen Worten zu beschreiben, ich lese Apostelgeschichte 26, die Verse 14 bis 18. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. So wird aus dem Verfolger ein Diener Jesu Christi. Aber nun stellt Paulus sein Leben dem Sohn Gottes zur Verfügung. In der Synagoge von Damaskus hält er seine erste Predigt. Er bezeugt, dass Christus, das heißt also der Messias, der Sohn Gottes ist, womit er die Feindschaft der Juden auf sich zieht. Weil diese die Tore der Stadt Tag und Nacht bewachen, wird Paulus von Mitchristen in einem Korb über die Stadtmauer hinabgelassen. Zurück in Jerusalem versucht er, mit den Aposteln und Jüngern Jesu Kontakt aufzunehmen. Verständlicherweise begegnet sie ihm mit Misstrauen. Erst als Barnabas ein gutes Wort für ihn einlegt, fassen sie Zutrauen zu ihrem einstigen Feind. Für einige Jahre verschwindet Paulus von der Bildfläche, bis ihn Barnabas aus seiner Heimatstadt Tarsus nach Antiochia Amarontes, das ist das heutige Antakya in der Südtürkei, holt. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 11. Ein Jahr lang unterweisen sie gemeinsam die internationale Gemeinde in der Hauptstadt der römischen Provinz Syrien. Zweitens, die erste Missionsreise von 47 bis 48 nach Christus. Die Gemeinde in Antiochia ist sich ihrer Verantwortung im Hinblick auf die Verbreitung des Evangeliums bewusst. Während die Gemeindeglieder gemeinsam beten und fasten, gebietet ihnen der Heilige Geist, Barnabas und Paulus für die weitere Ausbreitung des Evangeliums freizustellen. Apostelgeschichte 13. Dadurch wird die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches zum Ausgangspunkt der drei Missionsreisen von Paulus in die nichtjüdische Welt. Begleitet werden Barnabas und Paulus von Johannes Markus, dem Cousin von Barnabas und späteren Verfasser des Markus-Evangeliums. Ihr erstes Etappenziel ist die Insel Zypern, die Heimat von Barnabas. Die drei Männer durchziehen die Insel von Ost nach West, von Salamis nach Paphos, dem Verwaltungssitz der Römer. Sergius Paulus, der römische Statthalter, möchte das Wort Gottes hören. Doch ein Zauberer namens Elimas, auch Bar-Jesus genannt, versucht, den Statthalter davon abzuhalten, weshalb ihn Paulus vorübergehend mit Blindheit schlägt. Darauf findet Sergius Paulus, der römische Prokonsul, zum Glauben an Jesus. Von Zypern führt der Weg der Reisenden an die Küste der heutigen Südtürkei. In Perge trennt sich Johannes Markus von seinen Weggefährten. Er kehrt aus unbekannten Gründen nach Jerusalem zurück. Barnabas und Paulus dringen ins gebirgige Landesinnere vor und gelangen nach Antiochia in Pisidien. Typisch für Paulus ist, dass er zuerst die jüdische Synagoge aufsucht und dort am Sabbat zur versammelten Gemeinde spricht. Zu seiner Verkündigung gehören die Anknüpfung an die Verheißungen des Alten Testaments und der Hinweis auf ihre Erfüllung durch den Tod und die Auferstehung Jesu, die den Menschen die Sündenvergebung ermöglichen. Stets gibt es zahlreiche Menschen, die diese Botschaft mit Freude annehmen. Genauso wird Paulus aber immer auch mit Widerstand konfrontiert, sei es von jüdischer oder heidnischer Seite. Nicht selten muss Paulus seine Stadt fluchtartig verlassen. Die nächsten Ziele von Paulus sind die Städte Ikonien, das ist das heutige Konya in der Türkei, dann Lystra und Derbe. Man vergleiche Apostelgeschichte 14. Auch wenn die Juden die Volksmassen gegen Paulus aufwiegeln, in Lystra wird er fast zu Tode gesteinigt, besucht Paulus auf seiner Rückreise nach Perge nochmals alle neu gegründeten Gemeinden, um den Gläubigen Mut zu machen. Von dort sind es noch etwas mehr als 10 Kilometer bis in die Küstenstadt Attalia, das heutige Antalya, von wo Paulus und Barnabas per Schiff die Rückreise nach Antiochia antreten. Ich lese Apostelgeschichte 14, Vers 27. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe. Drittens, die zweite Missionsreise von 49 bis 52 nach Christus. Nach einem Abstecher nach Jerusalem zum sogenannten Apostelkonzil bricht Paulus bald schon auf eine zweite Reise auf, dieses Mal mit einem anderen Begleiter, mit Silas oder lateinisch Silvanus. Zwischen Barnabas und Paulus ist es zu einem Streit gekommen. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 15 ab Vers 36. Barnabas hätte dem Johannes Markus auf dieser Reise gerne eine zweite Chance gegeben, doch Paulus spricht sich dagegen aus. Später scheint Markus die Anerkennung von Paulus wieder zurückgewonnen zu haben. Zumindest können wir das aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 11 schließen. Paulus und Silas ziehen auf dem Landweg durch Syrien und Zilizien, mit anderen Worten durch die Heimat von Paulus, um die Gemeinden in Derbe und Lystra ein weiteres Mal besuchen zu können. In Lystra schließt sich ihnen Timotheus an, der zu einem der wichtigsten Mitarbeiter von Paulus werden wird. Die kleine Gruppe versucht, in neue Gebiete vorzustoßen. Sie reisen durch Phrygien und Galatien. Doch dann wird ihnen der Heilige Geist in den römischen Provinzen Asien und Bithynien zu predigen. Deshalb gelangen sie nach Troas an die Ägäisküste. Nachts empfängt Paulus eine Offenbarung von Gott. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 16, Vers 9b. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Paulus und seine Gefährten schließen daraus, dass der Herr sie berufen hat, das Evangelium auch in der römischen Provinz Mazedonien im heutigen Nordgriechenland zu verkündigen. Weil der Bericht von Lukas an dieser Stelle vom Sie zum Wir wechselt, wissen wir, dass sich ihnen von Troas bis Philippi ein weiterer Wegbegleiter angeschlossen hat. Niemand anders als der Verfasser der Apostelgeschichte selbst. Ein Schiff bringt die Verkündiger über die Insel Samothrake in die Hafenstadt Neapolis, das heutige Kavala. Damit erreichen sie erstmals den europäischen Kontinent. Ihr erstes Ziel ist die rund 15 Kilometer nordwestlich gelegene römische Kolonie Philippi. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 16. Dort findet eine ursprünglich aus Thyatira stammende Purpurhändlerin namens Lydia zum Glauben an Jesus. Als Paulus und Silas eine Sklavin von einem bösen Wahrsagegeist befreien, erregen sie dadurch den Zorn ihrer Besitzer. Die beiden Missionare werden vor die Stadtobersten geschleppt, gegeißelt und gefangen gesetzt. Als sie der Herr durch ein Erdbeben aus dem Kerker befreit, bekehrt sich der Gefängnisaufseher. Weil man entdeckt, dass man mit Paulus und Silas römische Bürger inhaftiert hat, werden die beiden von einer offiziellen Delegation aus der Stadt hinaus begleitet. In der Hafenstadt Thessaloniki, der Hauptstadt der römischen Provinz Mazedonien, nehmen erneut viele Menschen das Evangelium an. Apostelgeschichte 17. Doch auch hier macht sich Widerstand breit, so dass Paulus und Silas in der Nacht abreisen müssen. Besser ergeht es den Missionaren in Beröa. Ich lese aus Apostelgeschichte 17, die Verse 11 bis 12. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Viele nun von ihnen glaubten und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht wenige. Als Juden aus Thessaloniki die Bevölkerung aufzuwiegeln versuchen, lässt Paulus Silas und Timotheus in Beröa zurück. Alleine reist er nach Athen in die römische Provinz Achaia, die nach Kleinasien und Mazedonien zum dritten Schwerpunkt der zweiten Missionsreise werden wird. In der geschichtsträchtigen Stadt spricht Paulus zuerst in der Synagoge und auf dem Marktplatz. Daraufhin wird er zum Areopag geführt. Damit kann der damals nur noch für religiöse und moralische Fragen zuständige Rat oder aber der gleichnamige Hügel gemeint sein, auf dem dieses einst mächtige Gremium früher tagte. Die unzähligen Götzenbilder in der Stadt haben Paulus betrübt. In seiner Rede geht Paulus von einer Altarinschrift für den unbekannten Gott aus, die ihm in der Stadt aufgefallen ist. Vor der Kulisse der Akropolis, das ist die Hochstadt von Athen, mit ihren unzähligen Tempeln stellt Paulus den wahren Gott den machtlosen Götzen gegenüber. Apostelgeschichte 17, die Verse 24 und 25. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Schließlich verbringt Paulus rund anderthalb Jahre in Korinth. Die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia liegt am Isthmus, jener Landenge, die das griechische Festland mit der Halbinsel Peloponnes verbindet. Sie hatte zwei Häfen, einen im Osten, einen im Westen. Beide waren durch einen 2,5 Kilometer langen gepflasterten Schiffkarrenweg namens Diolkos verbunden, auf dem die Schiffe von der Ägäis ins Ionische Meer oder umgekehrt gezogen wurden. Zusammen mit Aquila und Priscilla, einem aus Rom vertriebenen gläubigen jüdischen Ehepaar, arbeitet Paulus in seinem Beruf als Zeltmacher. Nebenbei verkündigt er das Evangelium, Apostelgeschichte 18. Auch in Korinth wird Paulus angeklagt. Die Juden führen ihn vor den heute noch erhaltenen Richterstuhl des römischen Statthalters Gallio, dessen Name inschriftlich bezeugt ist. Doch dieser lässt sich nicht in theologische Streitfragen hineinziehen, was Paulus zugute kommt. Seine zweite Missionsreise schließt Paulus mit einem ersten kurzen Aufenthalt in Ephesus ab, bevor er nach Caesarea, Jerusalem, Antiochia zurückreist. Viertens, die dritte Missionsreise von 52 bis 57 nach Christus. Bald schon zieht es Paulus wieder in die Ferne. Erneut durchquert er zusammen mit Silas und Timotheus Kleinasien, das heißt also die heutige Türkei. In Galatien und Phrygien stärkt er die auf der ersten Missionsreise gegründeten Gemeinden. Danach kehrt Paulus nach Ephesus zurück, wo er während der zweiten Missionsreise nur einen kurzen Aufenthalt einlegen konnte. Nun bleibt er fast 3 Jahre. Zuerst predigt er während 3 Monaten in der Synagoge, dann während mehr als 2 Jahren in der Schule des Tyrannus. Ephesus war die große und wohlhabende Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Bereits damals hatten Schiffe Mühe, den Hafen zu erreichen. Heute sind die seichten Gewässer ganz versandet, weshalb die Ruinen der Stadt 10 Kilometer landeinwärts liegen. Berühmt war die Stadt wegen ihrem Weltwunder, dem Tempel der Fruchtbarkeitsgöttin Artemis oder römisch Diana. Er war 4-mal so groß wie das Parthenon in Athen. Die 127 ionischen Säulen hatten eine Höhe von 17,40 Meter und einen Durchmesser von 1,5 Metern. Das Wirken von Paulus und seinen Begleitern in Ephesus ist reich gesegnet, Apostelgeschichte 19. Viele Menschen kehren sich vom Heidentum ab. Dies bringt den Silberschmied Demetrius und seine Zunft in Rage. Sie befürchten sinkende Umsatzzahlen für ihre Tempelminiaturen und Götzenfiguren. Deshalb zetteln sie einen Aufstand an. 2 Stunden lang erklingt aus dem heute noch erhaltenen Theater von Ephesus der Ruf, Apostelgeschichte 19, Vers 34, groß ist die Diana der Epheser. Indem er die Volksmenge an ihre rechtlichen Möglichkeiten erinnert, gelingt es dem Stadtschreiber, den Mob zu beruhigen. Nach seinem langen Aufenthalt in Ephesus besucht Paulus nochmals die Gemeinden in Mazedonien und Achaia, wo er unter anderem auch Geld für die bedürftige Gemeinde in Jerusalem sammelt. Möglicherweise fällt in diese Zeit ein kurzer Abstecher nach Illyrien, ins heutige Albanien bzw. Ex-Jugoslawien. Man vergleiche Römer 15, Vers 19. Auf dem Rückweg stößt in Philippi erneut der Arzt Lukas zum Team von Paulus. Ab Troas bzw. Assos fährt Paulus per Schiff entlang der Westküste der heutigen Türkei. Einen letzten Aufenthalt legt er in Milet ein. Er nimmt in einer eindrücklichen Rede von den dorthin bestellten Ältesten aus Ephesus Abschied. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Unter Tränen knien alle ein letztes Mal zum Gebet nieder, bevor Paulus über Kos, Rhodos und Patara nach Tyrus reist, Apostelgeschichte 21. Paulus weiß, dass in Jerusalem schwere Zeiten auf ihn warten. Fünftens, Gefangenschaft und Romreise. Tatsächlich verbringt Paulus den ganzen Rest der Apostelgeschichte in Gefangenschaft. Im Tempel in Jerusalem hetzen Juden aus der Provinz Asien die Menschenmenge gegen Paulus auf. Der Kommandant der in der Burg Antonia oberhalb des Tempels stationierten römischen Truppen muss eingreifen. Er nimmt Paulus in Schutzhaft. Vor der versammelten Menge darf sich Paulus verteidigen, Apostelgeschichte 22. Er nutzt die Gelegenheit, um zu berichten, wie Jesus sein Leben verändert hat. Am nächsten Tag wird Paulus zum Verhör vor den Sanhedrin, den jüdischen Hohen Rat, geführt, Apostelgeschichte 23. Seine Aussage, er sei wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten angeklagt, führt zu einem Streit zwischen der Fraktion der Pharisäer und der Fraktion der Sadduzäer, die in diesem Punkt unterschiedliche Meinungen vertraten. Kurze Zeit später wird ein gegen Paulus gerichteter Mordanschlag der Juden aufgedeckt. Sofort lässt der römische Oberst Paulus nach Caesarea überführen. Dort verbringt Paulus über 2 Jahre in Haft von 57 bis 59 nach Christus. Der zuständige Statthalter Felix kann sich nicht zu einem Entscheid durchringen, Apostelgeschichte 24. Deshalb verzögert er den Prozess. Auf keinen Fall will er die Gunst der Juden verlieren. Zudem hofft er vergeblich, dass ihm Paulus für die Freilassung Bestechungsgelder zahlt. Paulus ist getrost. Er vertraut auf das, was ihm der Herr in der Nacht nach dem Verhör vor dem Hohen Rat offenbart hat. Apostelgeschichte 23, Vers 11. Sei guten Mutes. Denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Unter Festus, dem Nachfolger von Felix, beruft sich Paulus auf den Kaiser. Apostelgeschichte 25 bis 26. Als römischer Bürger hat er das Recht, diese höchste Berufungsinstanz in Anspruch zu nehmen. Zusammen mit Lukas und anderen Mitarbeitern reist Paulus im Winter 59-60 nach Christus als Gefangener nach Rom. Vergleiche Apostelgeschichte 27 bis 28. Die Reise führt entlang von Zypern und Kleinasien nach Kreta. Bereits ist es September. Die Zeit der gefährlichen Herbst- und Winterstürme steht bevor. In Guthafen, einem Hafen im Süden Kretas, warnt Paulus davor, die Reise fortzusetzen. Hauptmann, Steuermann und Schiffsherr glauben jedoch, dass sich der weiter westlich gelegene Hafen von Phönix besser zum Überwintern eignet. Deshalb segeln sie weiter. Doch unterwegs wird das Schiff von einem Sturm erfasst und von der Insel weggetrieben. Nach langen 14 Tagen auf dem offenen Meer läuft es in einer Bucht auf der Insel Malta auf Grund. Alle 276 Passagiere werden gerettet. 3 Monate später kann die Reise fortgesetzt werden. Noch während Paulus und seine Begleiter vom Hafen Puteoli über die Via Appia nordwärts in Richtung Rom ziehen, kommen ihnen vor der Stadt erste Glaubensgeschwister entgegen. Und damit kommen wir zum Schluss unserer heutigen Lektion. der Gefangenschaft in Rom in den Jahren 60 bis 62 nach Christus endet die Apostelgeschichte. In einer Mietwohnung wartet Paulus unter Hausarrest auf seinen Prozess vor dem Kaiser. Wie dieser ausgegangen ist, wird nicht überliefert. Ab diesem Zeitpunkt fehlen uns detaillierte Informationen zum Leben von Paulus. Vieles deutet darauf hin, dass er nochmals freigekommen ist. Fest steht, dass Paulus auch in der Hauptstadt des Weltreichs das tut, was auf allen seinen Reisen sein Herzensanliegen gewesen ist. Ich schließe mit Apostelgeschichte 28, Vers 31. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Amen.